Die Bezeichnung für diesen Tag ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, Menschen eines ganzen Volkes aufzurufen zu einer Buße, die zu einem Dank, einem rechten Dank führen kann und zu einem rechten Gebetsleben bzw. einer Gebetsgemeinschaft mit seinem Schöpfer und Gott. Dass es nicht immer so gemeint ist, wie gesagt, das kennen wir schon in unserer Gesellschaft. Immerhin steht es so im Kalender und haben wir auch eine Berechtigung, solche Gelegenheiten wahrzunehmen. Schade, dass wir nicht auf dem Marktplatz stehen können und ausrufen: Tut Buße, Gott ruft uns zur Gemeinschaft mit ihm, wollen wir ihm den gebührenden Dank bringen. Aber wir sind in einem engeren Kreis und es war schon immer so, dass Gott es vorgezogen hat, mit dem Kleinen zu beginnen. Und wenn Gott bei einem jeden von uns beginnen kann, dann ist schon sehr viel erreicht. Nun ist es auch nicht so, dass er erst beginnen muss. Wir sind ja auf dem Weg. Ich nehme es an, dass ein jeder das ist. Aber manchmal müssen wir neu beginnen, an irgendeiner Stelle, an irgendeiner Ecke. Und jeder Tag ist eine Gelegenheit dazu. Paulus meint, dass wir Tag für Tag erneuert werden dürfen. Das ist doch sicherlich eine gewisse Umkehr, die da zu vollziehen ist. Und so wollen wir uns rufen lassen, als solche, die bereits auf dem Wege sind, zu einer ernsthaften Nachfolge, zu einem ernsthaften Leben mit unserem Gott. Und wir wollen diese Bezeichnung des Tages annehmen als einen Ruf von unserem Herrn. Ich muss immer wieder denken an das eine Wort eines Liedes: Mir nach spricht Jesus unser Held oder Christus unser Held. Er ruft uns, ihm nachzueilen. Im zweiten Korintherbrief ist Paulus darum bemüht, dass die Christen, seine Kinder zum großen Teil, erkennen, was es um ein echtes Leben, ein ernsthaftes Leben mit Gott ist. Es hatte sich in diese Gemeinde einiges eingeschlichen an andere Auffassung als die er verkündet hatte, beziehungsweise auch auslebte in seinem Leben. Daher gab es ein Element in dieser Gemeinde, die den Apostel nicht mehr verstanden hat, beziehungsweise in Frage gestellt hat. Aber er ist bemüht um das letzte Schaf dieser Herde und weiß, dass sie auf ihn angewiesen ist, wenigstens zum Teil auf ihn angewiesen ist, für Gottes Wort, für ihr Seelenheil, für ihr geistliches Wohl. Das motiviert ihn, sich um sie zu bemühen, um ihr Vertrauen. Im ersten Teil dieses Briefes, in den Kapiteln 1 bis 5, geschieht das in besonderer Weise. Im zweiten Teil spricht er sie an verschiedenen Stellen etwas persönlicher an. Es gibt da verschiedene Themen, die er aufgreifen muss, um dieses Vertrauen herzustellen. Aber in den ersten 5 Kapiteln zieht er geistliche Linien für ein ernsthaftes Leben mit Gott. In Kapitel 5 finden wir eine Reihe von Beweggründen. Das ist ja unser großes Problem. Wie kommen wir dazu? Jemand schildert mir eine Situation, die unmöglich zu sein scheint, und fragt, was kann man da machen? Diese Frage tritt auch an Paulus heran und er will sie beantworten. Was können wir tun? Wie können wir Menschen ansprechen? Das ist auch das Anliegen der Psychologie. Wie können wir motivieren? Die Beweggründe, die wir im Worte Gottes finden, sind allerdings oft ganz andere, als die wir bei irdischen Seelsorgern, Psychosorgern finden. Ich will einmal mit Vers 9 beginnen, in 2. Korinther 5. Ich werde etwas schneller gehen. Es kann eine kleine Bibelarbeit sein. Aber ich hoffe, dass wir etwas mit nach Hause nehmen können, mit dem wir auch andere motivieren können, die Gott in unseren Weg führt. Was kann uns beweggründen? Uns neu auf den Weg bringen, beziehungsweise auf diesem Wege schneller voranbringen, zu einem ernsten Leben mit Gott. Vers 9. Infolgedessen, im Blick auf das Gesagte, wo er die Ewigkeit im Blickfeld hatte, sind wir auch bestrebt, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind. Sei es daheim, sei es nicht daheim. Paulus erinnert daran, dass das Ziel unseres Lebens zu sein hat, Gott Freude zu machen. Dazu hat er den Menschen geschaffen in seinem Bilde im Garten Eden. Nicht damit er nun sein Paradies hier hätte, in Abwesenheit von Gott, in Unabhängigkeit von Gott, sondern dass er in dem Raum, in den Gott ihn gestellt hat, Gott Freude macht, ihm wohlgefällig sind. Das ist unser Ziel. Paulus erinnert daran. Und wenn wir dieses Ziel zu Recht zu Herzen nehmen, dann kann uns das weiterbringen. Wenn allerdings andere Ziele vor Augen stehen, wie eine religiöse Einheit oder ein besseres gesellschaftliches Auskommen miteinander, mit anderen Religionen, oder gar noch andere Ziele, die ohne weiteres gesetzt werden können, dann werden diese nicht erfolgreich sein und das Ziel erreichen, dass wir wirklich Buße tun, danken können und beten können. Diese Elemente setzen doch nur einen Gott voraus. Kein anderer Gott kann solche Dinge fordern. Denn Buße involviert, dass ich mich schuldig spreche vor einem Gott, der vergeben kann. Und wo findet man einen Gott, der vergeben kann? Wo ist solch ein Gott, hören wir in der Schrift, bei dem solche Vergebung ist wie bei dir? Also, die Bezeichnung unseres Tages militiert gegen die Einheit verschiedenartiger Religionen. Sie streitet dagegen. Deshalb ist ein Aufruf zu einer Einheit fehl am Platz mit dieser Bezeichnung. Ist das das Ziel? Bitte den Titel ändern, die Bezeichnung. Bleiben wir aber bei dieser Bezeichnung, kann die Antwort nur von der Schrift herkommen, dass Gott der Einzige ist, dem zu gefallen es gebührt, für den wir zu leben haben. Orientieren wir uns an ihm. Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar gemacht werden vor dem Richterstuhl Christi, nicht vor keinem anderen. Vor diesem Richterstuhl muss ein jeder offenbar werden, vor aller Augen übrigens, nicht nur vor Gottes Augen. Der von Gott gesandte Sohn Gottes, Jesus Christus, wird unser Richter sein. Unser Richter und der Richter aller unserer Volksgenossen. Der Richter der ganzen Welt. Er wird dort erscheinen. Der Jesus, der heute verachtet ist, über den man sich heute lustig macht, der heute übrig bleibt oder sich erübrigt, ohne den man ruhig weiterleben kann. Gott ja, aber Jesus, das ist zu absolut, das ist zu einseitig. Es gibt ja auch noch andere Namen, die im Raum stehen sollten. Aber Paulus bleibt dabei. Ein Gott, ein Erlöser namens Jesus Christus, vor dem wir alle zu stehen haben und alles, was wir gemacht haben, wird dort erscheinen und offenbar werden, damit jeder das als Ertrag erhalte, wohin sein Handeln im Leibe führte, sei es gut oder schlecht. Unser Leben ergibt eine Saat oder ist eine Saat, die eine Frucht trägt. Wir leben irgendwo hin. Wir bleiben nicht stehen. Wir säen und wir werden ernten. Und die Ernte wird eine vielfältige sein, größer als das Gesäte. Das müssen wir erkennen. Säen wir Unangenehmes, werden wir vervielfältigt, potenziert dasselbe ernten. Haben wir den einen Gott im Auge, der uns geschaffen hat, vor dem wir verantwortlich sind, dem wir wohlgefällig sein sollen, dessen Sohn unser Richter ist, dann werden wir uns entsprechend verhalten. Da wir also um die Furcht des Herrn wissen, der dritte Name, nur ein Gott, dem es zu gefallen gilt, nur ein Christus, Herr Adonai im Alten Testament, Kyrios im Neuen Testament, Herr im Deutschen, nicht das gewöhnliche Herr sowieso, es gehört zur Höflichkeit hier und da immer noch, dass man ihn voranstellt, diese Vokabel, nicht so, sondern in dem biblischen Sinne, hier ist jemand, der das Sagen hat, der über alle anderen Herr ist, Herr aller Herren. Und vor diesem Herrn gilt es, sich zu fürchten. Was heißt das? Ihn an die allererste Stelle setzen. Sich an ihm vor allem anderen orientieren. Das, was wir fürchten, ist das, was wir oben anstellen, woran wir uns auf alle Kosten orientieren. Das jagt uns manchmal Furcht ein, manchmal ist das keine Angst, manchmal nur ein sehr, sehr ernster, realistischer Respekt. Die Bibel nennt das aber Furcht. Letzte Orientierung. Um diese wissen wir. Wir haben vor ihm zu stehen, so sagt es die Prophetie. Und Paulus rechnet mit dieser. Angesichts dessen, dass wir sowohl als unsere Landsleute, auch die, die Christus nicht kennen, wir alle leben irgendwohin und werden vor demselben Richter stehen. Und weil wir das wissen, dass dieser zu respektieren ist, zu fürchten ist, versuchen wir Menschen zu überzeugen. Das motiviert zu einem ernsten Leben mit Gott. Dazu gehört, dass wir von ihm sprechen. Es gibt keine Religionsfreiheit ohne die Freiheit, von diesem Gott, dem wir dienen, zu sprechen, dass er der alleinige Herr ist. Sonst haben wir keine richtige Religion. Um die Furcht des Herrn wissen wir, deshalb überzeugen wir Menschen. Gott sind wir aber offenbar gemacht. Das ist auch ein Trostwort. Wer jetzt schon Gott offenbar ist und ein gutes Gewissen hat, der braucht jenen Tag nicht zu fürchten. Er weiß aber um die Furcht des Herrn und deshalb versucht er, andere in diese Offenbarung hineinzubringen, wo sie gereinigt werden, wo alles ans Licht kommt, offenbar wird und wo das Blut Jesu Christi reinigen darf. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar gemocht worden zu sein. Das Gewissen ist ein allgemeines. Es gibt nicht ein persönliches Gewissen. Mein Gewissen verbietet mir das. Das ist fehl am Platz, so etwas zu sagen. Es gibt nicht dieses persönliche, mein Gewissen. Denn, warum verbietet mir mein Gewissen etwas? Weil es eine Informationsquelle ist, die mir mitteilt, was für jeden das Richtige ist. Das heißt, nicht nur ich werde hier restriktiert oder in Schranken gehalten, sondern ich gehöre zu einer allgemeinen Menschheit, die Gott geschaffen hat. Und vor diesem Gott gilt alles gleich. Ist alles gleich. Alle Regeln gelten für jeden. Die 10 Gebote sind nicht nur für Israel, sondern für alles Volk. Paulus macht das deutlich in Römer 3. Er spricht vom Gesetz. Israel ist es anvertraut. Warum? Damit, etwa Vers 19, jeder Mund verstopft wird. Zu! Niemand hat hier etwas mehr zu melden. Niemand hat eine Entschuldigung. Israels Gesetz ist das Gesetz aller Menschheit. Und dieses Gesetz spiegelt das in der Schöpfung uns mitgegebene Gesetz im Herzen. Römer Kapitel 2. Unser Gewissen kann auch bei anderen angesprochen werden. Paulus sagt es in 2. Korinther 4. Er ist bemüht, das Gewissen von Menschen anzusprechen. Das kann er. Er weiß, bei jedem meldet es dasselbe. Und wenn er von dem einen Gott spricht und von seinen Forderungen, dann hat er einen Widerhall im Herzen eines jeden Menschen. Und wenn er dann mit Christus kommt, dann hat er eine offene Tür und kann ihn verkünden, das, was dein Gewissen, wobei dein Gewissen dich anklagt, das kann vom Kreuz her ins Reine gebracht werden. Paulus hofft, dass das Gewissen der Korinther intakt ist und dass sie erkennen, dass sein Leben in Ordnung ist und nichts verbirgt, nichts Heimliches im Schild führt, sondern dass er offenbar ist vor ihnen. Das ist aber nicht bei allen der Fall, aber er wünscht sich das. Denn wir empfehlen nicht wieder uns selbst, sondern geben euch Anlass, von uns zu rühmen. Interessanter Beweggrund. Jeder von uns will im guten Licht bei anderen stehen. Nicht wahr? Und das ist richtig so. Das ist nicht fleischlich. Es kann fleischlich werden. Aber es ist ein ursprünglicher Wunsch. Warum? Weil wir etwas sind. Weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Und wir wollen sein, was wir sind. Leider sind wir verstümmelte Ebenbilder Gottes. Und daher der verstärkte Wunsch, etwas zu sein, das wir nicht sind. Dennoch sind wir etwas. Die Schrift weiß auch vom sündigen Menschen, dass er immer noch im Bilde Gottes geschaffen ist. Das heißt, in jedem Menschen ist etwas, ein Verlangen, etwas zu bedeuten. Wenn wir nun Christen geworden sind, sind wir wirklich vor Gott neu geworden und bedeuten ihm etwas, und das motiviert. Und von daher haben wir volles Vertrauen, auch wenn andere uns nicht immer verstehen. Paulus hofft aber, dass er mehr Verständnis gewinnt bei denen, die seine Brüder und Schwestern sind in Christus. Von ihnen darf er es erwarten. Und wir, jeder von uns, sollte bemüht sein, das ist ein Beweggrund, jeder von uns sollte bemüht sein, so zu leben, damit ein anderer ihn rühmen kann. Wie? Als einen, der vor Gott steht, weil Gott im Hintergrund da ist, weil er es ist, der aus uns etwas gemacht hat. Dabei bekommt Gott die Ehre, wenn wir gerühmt werden. Denn es ist Gott, der uns so dahin gebracht hat, dass wir gerühmt werden dürfen. Letztlich gebührt uns nicht dieser Ruhm. Aber wir sind der Anlass dafür, und das wollen wir auch sein. Paulus will wirklich ein Anlass sein, dass Gott durch ihn gerühmt wird. Aber dadurch gerade ist er jemand, er ist ein Spiegel Gottes. Ja? Und es geht nicht darum, dass auch das Werkzeug irgendwie ins Licht gerät. Paulus weiß um diese Mechanik gleichsam, oder diese Prozedur, diesen geistlichen Weg, wie Gott zur Ehre kommt. Ich hoffe, dass ihr Anlass habt, euch meiner zu rühmen. Allerdings weiß er, dass die Leute verschieden über ihn denken. Einige denken, er spinnt oder er ist überspannt. Andere haben schon einen geistlicheren Blick und sehen, wie er denkt und so weiter, warum er so vieles sich gefallen lässt, den unteren Weg geht, nicht Eindruck macht, sondern sich auf Gott verlässt und im Schatten stehen kann. Alles das können einige nicht verstehen. Aber er sagt dann weiter, wenn wir außer uns waren, dann war es für Gott. Kommt es vor, dass jemand meint, wir sind zu eifrig? Wir treiben es zu weit, zu radikal. Es kommt immer wieder vor. Dann sagt Paulus, dann sollt ihr nur wissen, wenn ich zu weit gegangen bin in euren Augen, das tat ich aus Liebe zu meinem Herrn. Vers 14, denn die Liebe Gottes, die Liebe Christi treibt mich. Das habe ich für Gott getan. Wenn ihr das nicht versteht, es tut mir leid, aber das war mein Beweggrund und ich hoffe, es ist auch euer Beweggrund. Wenn ich mich dann aber in Schranken hielt, mich etwas zurückhielt, dann war das euretwegen, weil ich euch entgegenkam. Vers 13. Wenn wir gesunden Sinnes sind, so sind wir es für euch. Das gibt es auch, dass man sich manchmal etwas zurückhält, weil wir gewissen Leuten nicht vor den Kopf stoßen wollen, dass sie verkehrt das über Christen denken. Und wenn sie dann so weit sind, dass wir ihr Vertrauen haben, dann kann es vielleicht stärker zugehen, etwas radikaler, etwas stärker, etwas emsiger, etwas schneller. Denn die Liebe Christi drängt uns. Wir leben in British Columbia, in Kanada. Da hat es diesen Fraser-Fluss. Dieser Fraser-Fluss kommt von oben im Norden Kanadas, kommt dann in die Berge hinein, das Gebiet der Berge, und wird eingeengt. Oben auf dem Plateau kann er sich ausbreiten, fließt langsam, relativ langsam. Kommt er in die Berge, da kommen die Schluchten. Und da ist die Passage enger. Es versteht sich, diese Masse muss jetzt schneller fließen, um hindurchzukommen, damit die gesamte Geschwindigkeit aufrechterhalten werden kann. Das ist Physik. Paulus sagt, der gebraucht dieses Bild, die Liebe Christi drängt mich, von beiden Seiten drückt sie mich. Und das treibt aber nach vorn. Es treibt nicht in den Tod, in den Aufenthalt, sondern treibt nach vorn. Sie drängt mich. Sie zieht mich, seine Liebe zu mir, und sie treibt mich, meine Liebe zu ihm. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das auszuführen, aber mir sind in letzter Zeit einige Schriftstellen aufgefallen, die ein Zweifaches bei diesem Thema Liebe zum Ausdruck bringen. Aus dem Zusammenhang wird klar, wenn von Liebe Gottes oder von Liebe Christi, zum Beispiel Römer 8, die Rede ist, dann ist von beidem die Rede, für solche, die Griechisch kennen oder etwas davon gehört haben, wie das sich da verhält manchmal, bei dem Genitiv kann es possessiv aussehen, es kann aber auch akkusativisch aussehen. Man kann sich fragen, was ist hiermit gemeint? Ist es die Liebe zu Christus? Ist er der Gegenstand der Liebe? Oder ist es meine Liebe? Ist es seine Liebe zu mir? Meine Liebe zu ihm oder seine Liebe zu mir? Beides zu gleicher Zeit. Seine Liebe ist natürlich die Quelle. Sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Aber in diesem Fall scheint beides da zu sein. Von beiden Seiten werde ich bedrängt. Von meiner Liebe zu ihm und von seiner Liebe zu ihm. Von seiner Liebe zu mir, Entschuldigung. Nachdem wir zu diesem Urteil gelangt sind, wo kommt das her? Wo kommt die Liebe her? Vom Kreuz. Und da ist eigentlich die Quelle der Buße, des Dankes und des Gebetes. Nachdem wir zu diesem Urteil gekommen sind, wenn einer für alle starb, und das ist, steht klar, das ist einmal eine Wahrheit, auf die wir bauen können. Wenn einer für alle starb, dann starben alle. Das ist Jura. Das ist klar, das ist Gesetz. Einer stirbt für alle, sie sind alle erledigt durch diesen einen Tod. Und er ist für alle gestorben, damit die Lebenden, nicht alle, in diesem Zusammenhang, die durch den Tod und durch Auferstehung zu neuem Leben kommen, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Diese Wahrheit führt zur Liebe. Und die Liebe drängt mich zu einem ernsten Leben mit Gott. So sehen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch, denn sie sind gestorben. Den Bäcker sehen wir nicht mehr als Bäcker, sondern als eine ewige Seele, die irgendwo die Ewigkeit zubringen wird. Wir sehen jetzt von Christus her Menschen in einem neuen Licht. Und das motiviert, Menschen zu überführen, ein anderes Leben in dieser Welt zu führen. Auch wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, jetzt jedoch kennen wir ihn, diesen, der damals auf der Erde war, nicht mehr. Wir kennen einen anderen. Es ist dieselbe Person, aber er ist jetzt anderswo, im Himmel, der Verherrlichte, der Herr Himmels und der Erde. So ist einer auch, wenn er in Christus ist, ein neues Geschöpf. Das Alte verging. Siehe, alles ist neu geworden. Alles, ja, nicht nur, es ist etwas neu geworden. Wer in Christus ist, der hat eine total neue Perspektive. Und von daher wird das Leben neu gestaltet. Neu gestaltet. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Alles ist aber aus Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnte. Und uns den Dienst der Versöhnung gab, wie folgt: Gott war in Christus, als er die Welt mit sich selbst versöhnte, als er ihnen ihre Übertretungen bei sich nicht in Rechnung stellte und das Wort von der Versöhnung in uns niederlegte. Wir sind also zufolge dessen Botschafter für Christus, in dem Sinne, dass Gott durch uns aufruft, nicht ermahnt. Das ist Erinnerung an Schuld. Hier ist es einfach schlicht aufruft. Es ist der Ruf, der vom Kreuz kommt. Bei Gott ist kein Hindernis mehr. Kein Hindernis. Ihr könnt euch Buße leisten. Ihr könnt es euch leisten, das Gesicht zu verlieren vor dem Allmächtigen. Denn er bietet Vergebung an. Scheut es nicht, hier als Schuldner zu kommen, als Auflehnender, der sich gegen Gott aufgelehnt hat. Tut Buße. Bringt ihm den gebührenden Dank, der ihm gebührt als Schöpfer und Erhalter und Erlöser. Von ihm aus sind wir versöhnt. Das heißt, von ihm aus ist die Schuld bezahlt. Das heißt aber nicht, dass jemand, wie Barth sagte, automatisch dann schon versöhnt ist und sie brauchen es nur noch zu hören, damit sie sich freuen können. Ja? So predigt er im Gefängnis. Nein, Paulus sagt, das heißt, wenn dem so ist, dann hat er auch die Botschaft von dieser Versöhnung in uns und unter uns niedergelegt. Das heißt, wir sind jetzt verantwortlich, Christi Vertreter und Boten zu sein und die Botschaft vom Kreuz hinauszutragen. Das motiviert dieses Wissen um seine Versöhnung und um unsere Schuld, dieses weiterzusagen, damit auch an Ort und Stelle des Herzens jedes Menschen dort Versöhnung stattfindet. Gott ist mit Menschen versöhnt, aber Menschen sind nicht mit Gott versöhnt. Es braucht eine zweifache Versöhnung an zwei Orten und die findet statt, wenn wir als Botschafter für Christus hinausgehen, es sagen, in irgendeiner Form, die sich gebührt. Und jetzt kommt der Höhepunkt, Vers 21. Denn, wieder Begründung, wieder Motivation. Wenn alles das nicht mehr hilft, er kam jetzt mit dem Gebot, geht hin in alle Welt. So steht es an anderer Stelle. Hier sagt er, wir sind betraut worden mit dieser Botschaft. Er hat sie niedergelegt unter uns. Wenn das nicht motiviert, bitte, dann schau zum Kreuz selbst. Dann komm, steh einmal dort, wo Christus gestorben ist. Kannst du dir diesen Anblick leisten, ohne zu hören, das alles tat ich für dich, was tust du für mich? Wie Zinzendorf einmal in Düsseldorf angesprochen wurde. Das Gemälde gibt es nicht mehr. Das Museum bzw. die Galerie wurde verbrannt, ging in Flammen auf. Aber man weiß noch die Geschichte. Denn den der Sünde nicht kannte, machte er für uns zur Sünde. Im Alten Testament gibt es mehrere Wörter für Sünde. Und dort gibt es natürlich die Verordnung, dass ein Opfer gebracht werden kann für Sünde. Und dieses Opfer kann dann mit demselben Wort bezeichnet werden, als das, wofür es gebracht wird. Sünde. Christus ist für uns Schuldner geworden an unserer Stelle, hat unsere Sünde getragen. Und wenn wir das wissen, dass er meine Schuld getragen hat, die Schuld der ganzen Welt, dann kann ich nicht mehr schweigen. Dann kann ich nicht mehr lässig sein. Dann kann ich nicht mehr gleichgültig sein. Dann bin ich aufgerufen zu einem ernsten Leben mit Gott. Das schenke der Herr bei uns allen.